falls ich irgendwas kurz erzählen möchte. Ja, das Ding ist, ich hatte mir eigentlich so einen leichten Anfangssketch überlegt, um dir so ein bisschen die Überraschung aus den Rippen zu leiern.
Jetzt habe ich dir alles kaputt gemacht damit.
Na, es geht noch. Das kriegen wir noch trotzdem noch hin. Wir haben ja jetzt einen neuen Modus. Also, ist das jetzt schon so ein Modus, wo du sagst, sind wir jetzt flüssig reingegangen oder müssten wir jetzt irgendwo mittendrin noch reinwechseln?
So mittendrin reinwechseln.
Okay.
Ich glaube, erzwingen kann man es sowieso nicht. Ich weiß auch
Okay.
nicht, wie andere das machen. Vielleicht sind das auch einfach ganz erfahrene Moderatorinnen und Moderatoren, die das machen. Und wir können das einfach nicht.
Vielleicht haben wir auch jemanden, der für die auf Start drückt und ich muss dir jetzt den Knopf selber betätigen und
Stimmt.
dann weiß ich ungefähr, wo wir anfangen und fange erst natürlich an zu sprechen, wenn ich, naja,
Ja,
vielleicht
wir
ist es
sind
das.
nämlich, Fun Fact, voll der Do-It-Yourself-Podcast, weil wir
Ist
tatsächlich
so.
einfach wirklich alles selber machen.
Wir machen quasi alles selber. Also eigentlich ist machen wir wirklich alles selber. Das ist
Machen
das
wir
Erste.
wirklich, ja.
Aber jetzt mal zu meinem Opening-Sketch in
Ja.
Anführungsstrichen.
Okay.
Ich möchte, dass du dein Handy in die Hand nimmst,
Oh Gott, ja.
Spotify öffnest für mich.
Ja.
Und dann möchte ich, dass du in die Suchleiste bitte einmal für mich Daylist einträgst. Und ich möchte wissen, was heute deine Daylist ist.
Okay, Emotional Scream Thursday Evening.
Okay, meine ist Face Melters Breakdown Evening. Fand ich sehr lustig, war
Face
irgendwie, ja.
Melters.
Also irgendwie war das die letzten Tage irgendwie so ein Ding auf Social Media. Zumindest habe ich das in meinen Instagram Stories gesehen und fand das eigentlich
Ja,
ganz
ja.
lustig, dass Spotify sowas tut. Ich weiß, wir sind ein sehr Spotify-lastiger Podcast, Leute. Vergebt uns bitte. Wir wissen auch, dass ihr viele auch von woanders zuhört. Das können wir immer alles sogar einsehen, wo ihr, also jetzt nicht jede Person einzeln, aber wir wissen ungefähr von wo ihr auch sonst zuhört. Und damit. Herzlich willkommen zur Folge 91. 91, oder?
Es ist die
91.
91, ja.
91,
Ich
ja,
will
ich
es
hätte
nicht drauf
jetzt.
schwören, weil wir es letztes Mal schon mal
Ich habe es schon so oft jetzt
verkackt
geschrieben und bin mir jetzt wieder unsicher, aber ich meine, es wäre auch die 91 von Kerngeschäft, einem mockup.de Podcast. Boah, da war jetzt eine Pause drin.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Ja, Mike, wir haben uns wieder zusammengefunden.
Ja.
Mal wieder. Wir schaffen es, aktuell schaffen wir es wirklich on time immer, ne? Immer schön 2 Wochen. Haben wir gerade einen Lauf, würde ich sagen.
Ja, weil einer von uns beiden da auch glücklicherweise dran denkt, dass wenn andere Sachen wie zum Beispiel mein Urlaub anstehen, dass wir das entsprechend auch timen müssen.
Stimmt.
Oder halt Partys oder so, wie der ganz normale Kerngeschäft-Wahnsinn. Ihr kennt's,
Ja,
Leute.
ihr kennt's.
Du hast mich übrigens gerade auch wieder so richtig in den Reeperbahn-Festival
Ach,
Horrormodus zurückversetzt.
Horrormodus.
Horrormodus, ja, so ein bisschen. Also, du warst ja leider dann doch nicht da. Du
Ach
hattest,
ja, hör auf.
ne, du hattest ja mal kurz angekündigt. Ich weiß gar nicht,
Ja.
ob es hier war, aber auf jeden Fall mir gegenüber. Und ich hätte mich sehr gefreut. Ich muss aber auch gestehen, dass ich von dem eigentlichen Reeperbahn-Festival sehr wenig mitbekommen habe. Also so von diesem ganzen, man guckt sich halt irgendwelche wichtigen Sachen an und lernt davon und ist dann so voll up to date im Business und bla bla bla. Ich habe sehr viel Alkohol getrunken, muss ich zugeben,
Na,
aber
immerhin.
relativ gar nicht so mega viel gelernt, weil wir einfach auch eine eigene Veranstaltung hatten, mit dem wir so ein paar Bands präsentiert hatten und so. Das war eigentlich, das war alles total cool. Aber es gab halt auch ich weiß gar nicht mehr mit wem, irgendwer meinte dann auf einmal, so ein random Dude, ja, Streaming? Nee. Nee, das mache ich. Nee, mache ich nicht. Irgendwie so von wegen, dass das halt ja,
Okay.
ne, das ist halt so der Tod und so halt diese
Ja.
Oldschool-Diskussion halt, ne? Und dann meinte ich halt so, ja, aber wenn ich jetzt unserem Band sagen würde auf unserem Label, ey, wir machen jetzt kein Streaming mehr, wir verwehren uns dem, ich glaube, dann wären die einfach auch alle nicht mehr bei uns, weil
So.
das halt leider, es ist halt irgendwie auch die Zukunft. Also es ist ja, wie es
Ja,
ist.
ja.
Also,
Also
ne?
alles so, weißt du, so in so einen Vertrag reingeknebelt. Also das ist jetzt überspitzt gesagt, ihr knebelt
Ja.
natürlich keine Bands, aber so in so einen Vertrag reingehuscht so. Und jetzt, pass mal auf, wir machen gar kein Streaming.
Wir machen
So,
kein
jetzt habt das,
Streaming.
jetzt
Ihr
müsst ihr
verdient
zwei
jetzt
Alben.
nämlich gar kein Geld mehr.
Genau, ihr müsst jetzt zwei Alben machen. Wir machen kein Streaming mit diesen Alben. Nein, Quatsch. Aber ja, das wäre halt schon irgendwie ein bisschen fernab der Realität, ne?
Ja,
Wie
ist auch
sehr,
so.
der Markt ist halt einfach darum, dreht sich mittlerweile darum, ne?
Ja, es ist leider so. Du, ich wünschte auch, dass alle Menschen viel mehr Geld ausgeben würden in Merchandising und Tonträger und so. Ich mache gerade auch ein ganz schwieriges Fass auf, habe ich das Gefühl.
Ja, schwierig.
Aber ne, weil ich auch letzte Tage ja nochmal irgendwo einen Artikel gelesen habe, dass ja auch Schallplatten, und das ist ja auch absolut, das liegt ja auf der Hand, dass alles, was man einfach neu schafft, dass das ja auch überhaupt gar nicht geil für das Klima ist und so. Das ist alles sowas, das zerstört mich gerade alles irgendwie so ein bisschen. Mhm. In meiner musikalischen Romantik, in die ich gerade wieder verfalle, weil ja Herbst ist und eigentlich alles so melancholisch
da,
und
sentimental. Da rührt der Krause, ja.
Und,
ne, ja,
da wird
ja,
man dann okay. So ein bisschen nachdenklich und so. Und du so?
Man reflektiert viel, ja?
Man reflektiert viel.
Der Sommer, ja. der Party-Sommer ist vorbei und jetzt fängt man an zu reflektieren. War das eigentlich ganz geil, was ich da gemacht habe? Hm, weiß ich nicht. Und auch zu reflektieren, ob das, was man gerade tut, so ganz geil. Also ich verstehe das. Absolut, ja. Mike.
Aber ich mag meinen Job total.
Das bevor ist die das
jetzt irgendwelche Missverständnisse gibt.
Das ist die Hauptsache, genau.
Cool.
Ja, wir haben heute ein geiles Thema tatsächlich. Ich habe jetzt auch im Endeffekt gedacht, so, ach, ist echt gut, dass wir das noch gewählt haben. Mhm. Und zwar, um das schon mal zu spoilern, wir möchten uns heute, und das habt ihr vielleicht schon in unseren Instagram-Post gesehen, heute über die Big Four of Metalcore sprechen. Das wird unser Hauptthema. Dazu kommen wir aber auch noch. Und da haben wir auch beide uns wahrscheinlich auch gute Gedanken dazu gemacht. Ich habe mir zumindest sehr viel Gedanken gemacht. Mike, ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Voll. Ja. Viel zu viel, tatsächlich.
Ich hab heute auch nichts anderes getan, außer nur so Metalcore zu hören. Und alles durch die Bank und vorne und hinten und von und zu. Ich glaube, ich habe so oft Spotify offen gehabt, um mir eine andere Band anzumachen. Also es ist wirklich, genau. Aber wir sprechen erstmal über neue Releases. Und ich möchte ganz gerne mit einem Album anfangen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da kommen wir nicht drum rum. Deswegen habe ich es auch gewählt. Also es ist irgendwie, ich glaube, auch hat noch keiner so wirklich auf dem Schirm gehabt, dass irgendwie niemand drum rum kommt. Aber jetzt ist es da und es macht jetzt tatsächlich auch einige Erfolge oder hat jetzt schon den ersten Erfolg verzeichnet. Kanonenfieber. Die Rede ist von Kanonenfieber, die Band Kanonenfieber mit ihrem Album Die Urkatastrophe. Das kam am 20., also jetzt letzte Woche Freitag raus.
Genau.
Ich persönlich bin ja ein großer Fan. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen in unserem Recap zum Full Force, dass wir die beide auch zusammen dort gesehen haben. Du hast jetzt auch mal komplett reingehört, Mike. Was war jetzt so dein erster Eindruck von dem Ganzen?
Unangenehm, aber auch wuchtig und eklig, verstörend. Also das sind ganz viele, also nicht, weil es musikalisch schlecht wäre, sondern weil es einfach genau die Stimmung überträgt, die das Album und die das ganze Projekt eigentlich auch übertragen möchte. Ja. Ich habe dazu passend auch ein Zitat gefunden, was der ist es der Sänger Noise oder ist das einfach der Kopf?
Noise ist, glaube ich, der Sänger und Kopf dahinter. Er schreibt alles, aber er macht den Gesang halt auch.
Okay, alles klar. Also eigentlich die Hauptperson, nennen wir es, sagen wir es mal so erstmal, hat nämlich irgendwie vor, ich glaube, 2 Jahren mal irgendwo ein Interview gegeben mit den Kollegen von metalone.info, wo er, ich halte es irgendwie kurz, sagt, ey, es soll einfach abschrecken. Wenn es die Leute fasziniert, ist cool, aber eigentlich ist die Intention hinter allem, was wir tun, es soll abschrecken. Und genau das macht auch das neue Album für mich. Ich habe es heute, glaube ich, 2-mal laufen gehabt und ich muss ja auch gestehen, ich bin nicht so, also ich mag manche Black Metal Sachen, aber ist es eigentlich überhaupt nicht so meine Richtung. Deswegen ist es für mich eher anstrengend auf Dauer, muss ich wirklich sagen. Auf der anderen Seite knallt es aber auch wirklich gut, weil es sehr gut produziert ist. Und das macht es für mich wiederum hörenswert. Inhaltlich natürlich, es geht um den Ersten Weltkrieg und es geht um Tod und Verderben und Krieg an sich. Das ist alles einfach ganz furchtbar. Aber auf der anderen Seite, und da habe ich mich auch hinterfragt, warum ist das eigentlich so faszinierend? Warum, ne, ist das so etwas, wo Leute sagen, ja, hey, das irgendwie spricht mich das an, irgendwie ist das etwas, was mich so begeistert, in Anführungsstrichen. Wenn es größer machst, Kriegsspiele, Kriegsfilme, es gibt's ja alles. Mhm. Warum finden Leute das irgendwie so begeisternd wert oder halt haben, weil Unterhaltung, wie auch immer.
Entertaining, ich weiß nicht.
Ja, so, ja.
Genau. Ja, verstehe ich sehr, sehr gut. Also einmal zum Album selber, ich bin auch absoluter Fan jetzt, also ich bin sowieso schon Fan gewesen, irgendwann bin ich drauf gestoßen und habe gedacht so, wow, das ist ein sehr interessantes und sehr gutes Projekt, was da einfach passiert ist. Wenn man überlegt, solche Themen und solche Inszenierungen und so ein Themat, ja generell alles, was diese Band, gibt es halt zuhauf schon, wenn du richtig suchst. Also es gibt
genug
Bands, ne, die dieses Thema halt befeuern und auch spielen, aber ich glaube, keine sind so professionell oder zumindest so hochproduziert, wie die jetzt das sind. Das kann man jetzt als gut oder schlecht sehen, jetzt ist es dem Hörer selbst überlassen, aber ich glaube, hier hat man sich wirklich darauf beharrt und versucht, keine Agenda, also die keine wirkliche Agenda zu verfolgen, außer zu sagen, wir möchten jetzt hier diese Kulisse, dieses Thema quasi nutzen, darüber Musik schreiben und halt ja schockieren, wie du es halt selber aus dem Zitat schon genannt hattest. Ich finde es sehr gut gelungen. Es ist für ein, man, also viele im Internet höre ich immer mehr den Begriff so Black and Death Metal, also weil es halt für Black Metal eigentlich zu wenig Melodie hat, aber auch irgendwie die Vocals das nicht so ganz rüberbringen. Deswegen ist es sehr Black Metal angehauchter Death Metal, wenn du so möchtest.
Ja.
Komme ich auch mit klar. Ich würde auch sagen, dass es so in der Richtung geht. Ich habe auch schon Vergleich mit Heaven Shall Burn gesehen. Ja, wenn man Heaven Shall Burn noch ein bisschen, ich sag jetzt mal, extremer oder mehr in die Death Metal Schiene schicken würde, würde man auch irgendwo da ankommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Bands sich sehr gut ergänzen könnten. Und was ich auch gelesen und was ich auch zu weiß, befürworten kann, das ist ein sehr ja catchy Album. Also ich finde, da sind mehrere Situationen auf den Alben, wo ich sage so, boah, dafür, dass das halt so ein Geballer ist, bleibt mir da aber einiges im Kopf von hängen. Und ein paar Songs dabei. Also wenn ich jetzt überlege, wie Maulwurf, die Sturmtrupp, Waffenbrüder, Menschenmühle, gerade die Singles, die haben irgendwie so einen auch Verdun. Es sind so ein paar Songs, wo ich denke, so, das sind so Momente, die bleiben dir im Kopf stecken. Und am Ende des Tages bin ich jemand, der sagt, das ist teilweise sogar alles, was ein Song bringen muss. Wenn dir nichts im Kopf bleibt, dann ist der Song nichts wert, wenn man jetzt mal ganz böse sein sollte. Wenn das aber dann passiert, und das passiert hier bei einer sehr harten Musikrichtung, ist das schon krass. Und dann finde ich, das zeugt das auch wieder vom Songwriting können, von Noise, von dem Kopf dahinter. Produktion ist super. Ist lustigerweise Christian Kohlmeister, der Kohlekeller in, ich glaube, liegt irgendwo in Mitteldeutschland, hat super viel auch schon produziert, wie Benighted, Aborted, alle so in die Richtung. 8 Kids hat er auch produziert zum Beispiel, falls es jemand ein Begriff ist. Also der ist im deutschen Raum eigentlich ein sehr bekannter Musikproduzent, wenn du so möchtest. Und das ist halt seine Handschrift, der Sound. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut. Das Einzige, was ich mich gefragt habe, gerade bei so Songs wie zum Beispiel Sturmtrupp oder halt Waffenbrüder, wo ist die Grenze zwischen Nacherzählung, Immersion, so ein bisschen, sich da rein zu versetzen in die ganze Lage, und wo fängt die Verherrlichung an? Also gerade so der Song Waffenbrüder hat mich so in den Punkt gebracht, wo ich dachte, okay, es ist eine sehr traurige Geschichte über zwei Kerle, die sich halt seit Kind auf kennen und dann zusammen an die Front müssen, und einer stirbt von den beiden dann während des Krieges. Das ist eine Geschichte, die gibt's tausendmal. Die gab's im Ersten Weltkrieg hunderttausendste Mal. So viele Menschen sind in der Zeit gestorben. Ich denke mir aber auch gerade so ein bisschen, man muss sich halt auch vor Augen führen, warum diese gestorben sind. Weil halt Deutschland oder generell die Kriegsparteien sich da gegeneinander aufgeräumt haben. Und ich habe so ein bisschen Schiss, dass man das schnell verklären kann. Ich finde es gut, dass die Band sich so klar positioniert, aber ich finde auch, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es sollte wirklich auf dieser Ebene bleiben. Und wie ich es auch schon mal gesagt habe, so rein thematisch, was die Richtigkeit angeht des Ganzen, habe ich halt Kollegen, super guter Freund von mir, der super in dem Thema drin ist, der ist wirklich so ein Nerd dafür und sagte, das ist gut recherchiert. Also selbst die Albencover sind schon so gut an diese ganze Zeit, an die ganzen Propagandaplakate angelehnt, und dann die Texte an sich, da konnte er bis jetzt noch nicht einen Text finden, wo er sagte, da sind jetzt irgendwelche Sachen rausgeblieben oder beschönigt worden oder verändert worden. Also da ist sehr viel Herz reingefunden. Ich finde, wenn da so viel Passion reingegangen ist, merkst du das, und dann sollte sich das auch auszahlen. Das finde ich ist bei dem Album so. Ich denke, diese Verherrlichung, das ist am Ende, kann die Band nur bedingt was dagegen tun. Es wird immer Leute geben, die das irgendwie für sich interpretieren werden. Aber ich denke, der Grundgedanke dahinter, finde ich erstmal, ist ein positiver, also im Sinne von, das soll dokumentarisch sein, das soll die Leute abschrecken, das soll die Leute Angst machen. Und ich muss auch sagen, also gerade Maulwurf macht mir beklemmendes Gefühl, wenn ich das höre. Weil ich es auch von den Lyrics her, über diese Männer, die da unten in diesen Tunneln Tag ein, Tag aus für 2 Jahre gesessen haben, sich da durch die Front gebuddelt haben, unter schwersten Bedingungen, wenig Sauerstoff, kaputte Knie, kaputte Hände, so wie es auch im Song benannt wird, da fühle ich mich unwohl bei. Und ich finde, das ist, wenn das Musik kann auf eine Art und Weise emotional, dann ist das schon, ist das stark. Finde ich sehr, sehr stark.
Ja. Absolut. Du hattest Heaven Shall Burn auch angesprochen. Ja. Der Mike Weichert, Gitarrist von Heaven Shall Burn, ist auch bei Menschenmühle an der Gitarre wohl.
Ah, ja.
Und die Band geht jetzt halt auch noch auf Headliner-Tour im Oktober, November. Und das nicht nur durch Deutschland, sondern die spielen halt auch in London, in Oslo, in Wien, in Budapest und noch viel mehr. Das ist schon krass. Und ich habe mir die Socials heute mal so ein bisschen angeschaut, und das ist schon crazy, wie viele auch in den USA irgendwie danach schreien und so. Und
ja,
es ist, Also ich fand irgendwie einen Kommentar irgendwie ganz, ganz interessant. Da hat halt eine Person gefragt, ob es denn nicht irgendwie sowas wie Meet and Greet mal geben könnte, mit dem eigenen Hinweis darauf, dass es natürlich auch irgendwie schwierig machbar vielleicht ist. Die Band ist ja auch verhüllt, also komplett, hinter Masken, beziehungsweise hinter schwarzen Masken halt.
Genau. So. Gesichtslos, wenn du so willst.
Genau. Und dann war der Kommentar der Band halt dazu, da können wir leider nicht mit dienen, das ist nicht im Sinne des Projekts. Fand ich ehrlich, aber auch absolut passend, so, weißt du? Also es wäre halt irgendwie weird, wenn man da jetzt irgendwie so auf einmal in die Offensive geht und sagt so, wir sind halt die Leute, und also es würde halt diesem Projekt irgendwie nicht ganz, also es wird nicht passend dazu sein. Auf der anderen Seite, ich habe bei Metal Hammer auch zwei Kommentare gelesen. Den einen fand ich wirklich sehr gut, und das ist auch irgendwie so ein bisschen mein Gedanke, von der Katrin Riedel, die sagt nämlich, mit großer Macht geht jedoch große Verantwortung einher. Pickelhauben auf der Bühne sind eine Sache, doch die Band muss aufpassen, wer aus welchen Gründen vor selbiger steht. Ja, ich wünsche mir, nein, ich erwarte eine stete, für jedermann klare Distanzierung von Kriegsverherrlichung, Faschismus und Nazis, und drücke an dieser Stelle mein ungutes Gefühl ob Pickelhauben im Publikum aus. Und
das ist das, was ich auch meine mit der Verherrlichung. Genau das.
Mhm. Und das sehe ich genauso, und ich glaube, in Zeiten wie diesen ist das einfach etwas, worauf man durchaus auch nochmal hinweisen kann, auch presseseitig, dass das einfach auch, und das weiß die Band mit Sicherheit auch selber, ich glaube, damit werden sie auch ständig konfrontiert, dass es natürlich einfach auch ein schwieriger Grad ist, weil genug Dummköpfe das einfach für sich irgendwie
absolut
nutzen werden auch.
Absolut. Ich denke auch, dass da auch diese Gesichtslosigkeit mit einspielt, auch zum Selbstschutz, sag ich jetzt einfach mal.
Ja.
Weil du machst dich angreifbar, sag ich jetzt einfach mal, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist einfach, dass man da auch sagt, man gibt der Kunst halt den Vordergrund. Der Kunst, der Thematik, weil diese Männer, die da oben stehen, haben nicht im Ersten Weltkrieg gekämpft, die waren nicht da Teil, sondern die erzählen nur nach, und eigentlich sollten die Opfer des Ersten Weltkriegs halt im Vordergrund stehen, und das tun sie dann, wenn man als Protagonist dieser Band, dieses Themas, sich nicht in den Vordergrund drückt. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass sie es so machen. Die USA sind super interessiert daran.
Klar.
Aber um mal nochmal auf deine Aussage mit, was die Faszination irgendwie dahinter ausmacht, warum die Leute so fasziniert sind. Ich habe mal, das gab es zu dem Zeitpunkt eine Aussage, als es um diese Killerspieldebatte gab. Und da fand ich eine Aussage ganz interessant, weil es ist ja das Gleiche. Du spielst ja auch Krieg. Du bist im Kriegsgeschehen, du tötest quasi Menschen im virtuellen Leben.
Ja.
Da gab es eine Aussage von jemandem, dass halt unsere Generation und die Generation unserer Eltern und jetzt die kommende Generation, die haben halt selber keinen Krieg hautnah miterlebt. Also weder die in den USA, also westliche Welt. Ich sag mal, die westliche Welt selber hat keine Kriegserfahrung oder keine Berührungsängste oder Berührungspunkte mit Krieg. Sei es jetzt irgendwie, dass dein Haus kaputt ist, dass du Menschen, dass du Verwandte verloren hast, sonst irgendwas, dass du tote Menschen gesehen hast in so einem Art Szenario. Und dementsprechend ist das für uns noch so weit weg, genauso wie der Erste Weltkrieg. Und auch das Dritte Reich ist halt leider Gottes so weit weg. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass gerade Programme das immer wieder einem vor Augen führen und sagen, dass es passiert, so müsst ihr euch das vor, ne, weil das ist einfach schwierig. Wenn man es nicht erlebt hat, dies rein zu versetzen, das können nur die wenigsten. Und ich denke, diese Faszination kommt einfach aus dieser Distanz heraus.
Ja. Ja.
Dieses Apo, also das kann man sich ja wirklich nicht vorstellen, was gerade zum Ersten Weltkrieg in Europa abgegangen ist. Und wie diese ganzen, also allein dieser Grabenkampf, und Verdun ist ja nicht umsonst ein Teil dieses Albums als Name. Das ist so eine unglaublich horrende und erschreckende Schlacht gewesen, die so abseits der Menschlichkeit war. Und ich glaube, genau das, diese Abgründe der Menschlichkeit sind das, was man mit Distanz davon dann interessant findet und dass die Leute dann dran zieht. Ich würde es jetzt auch mal vergleichen mit True Crime Podcast, mit diesen Jeffrey Dahmer Geschichten, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, und es ist ein bisschen, es ist sicherlich fragwürdig, aber trotzdem finde ich nachvollziehbar, warum es die Leute irgendwie interessiert. Und dann kommt quasi die Situation auf, dass man als Künstler, der sowas verbreitet, dann sich genau überlegen muss, okay, wie gehe ich das Thema am besten an? Ich denke, bei Kanonenfieber ist es zumindest meiner Meinung nach aktuell auf einer sehr guten, also einem guten Weg. Das hätte schon längst in eine ganz andere Richtung gehen können, und bislang ist es noch nicht passiert.
Ein Gedanken, den ich dazu noch habe, ich möchte das nicht zu groß fassen, aber einfach eingeworfen hat, möglicherweise auch unter unseren ZuhörerInnen auch jetzt vielleicht so, also vielleicht denen ähnlich geht. Ich sehe allerdings, also ich bin jemand, der sehr viele Nachrichten verfolgt und liest und leider auch entsprechend öfter irgendwie über Videos stolpert oder so. In aktuellen Zeiten fühlt sich das für mich gar nicht so weit weg an, alles.
Ja.
Also das ist halt das Ding, warum ich kann das alles nachvollziehen, aber für mich ist es halt irgendwie doch schlimm genug, gerade was alles passiert. Deswegen fehlt mir da so, also kann ich mich nicht so richtig da rein versetzen, ohne mich ganz komisch zu fühlen dabei.
Ja, 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 verstehe ich.
Allerdings, um jetzt nochmal so kurz zu drehen, ich fand's krass, jetzt zum Vinyl-Release gab's irgendwie so eine Special Edition, wo die, keine Ahnung, irgendwie ein fettes Buch oder Special Zeugs irgendwie dazu gemacht haben, zu jedem einzelnen Song halt verschiedene Briefe und so weiter halt eingescannt haben und um dem Ganzen halt noch mehr Kontext zu geben, inklusive, dass man, glaube ich, auch einfach wie so ein Briefumschlag halt auch, das in dem, ich glaube, es ist wie so ein Buch irgendwie aufgebaut, sowas halt findet. Das fand ich wiederum, weißt du, das war wieder cool, weil du halt so diesen Kontext, diesen geschichtlichen Kontext dazu bekommen hast, in Anführungsstrichen cool. Also halt irgendwie, da habe ich halt gedacht so, boah, krass, wenn das jetzt nicht so super teuer wäre, was es wahrscheinlich auch seinen Wert hat, würde ich mir das vielleicht sogar zulegen, um dieses Gesamtwerk einfach, ne, so zu haben.
Und es das ist halt, aber genau das, ja.
So, das fand ich halt wiederum, also um so, ich verstehe das alles, aber vielleicht ist es auch die gesunde Abgrenzung. Ich versuche, sich gesund abzugrenzen von dem, was in dieser Welt gerade alles los ist.
Ja, ja, genau. Gut, also wir sagen nochmal, oder das zusammenzufassen, wir sind auf jeden Fall nicht abgeneigt von dem Album, eher Fans.
Nee.
Thema ist sicherlich schwierig, aber auch wichtig und auch, denke ich mal, gut erzählt. Hört mal rein und sagt uns gerne, wie ihr das seht. Gerade bei dieser Band finde ich, das ist ein sehr interessantes Thema, wie das Menschen aufnehmen und wie ihr das als Zuhörer aufnimmt. Lasst uns das gerne mal wissen, was ihr dazu sagt.
Nächstes Jahr übrigens im Perkin Festival.
Yes, und ich bin dabei. Auch in Oberhausen bei der Show tatsächlich, ja, bei der Tour jetzt dabei. Ich guck mir das mal an. Bin mal gespannt. Da kommt sogar mein lieber Freund, Grüße gehen raus an den Hemi, der auch dieser Geschichtsfan ist, kommt sogar mit. Dann bin ich mal gespannt über seinen Live-Kommentar, wenn wir da vor Ort
sind. Ja, krass.
Ja. Machen wir weiter. Mike, wo machen wir denn weiter eigentlich? Machen wir mal was Gutem weiter? Fangen wir mal die Stimmung mal heben, würde ich mal sagen, oder?
Ja, lass uns mal mit Attention von Beartooth weitermachen.
Ja, das war genau mein Gedankengang gerade, weil der Song ist quasi das komplette Gegenteil davon, ist einfach ein sehr positiver Vibe, den man da einfach verspürt.
Es ist schon fast bizarr, wie Caleb Shomo von Beartooth, also seines Zeichens Sänger und ja auch irgendwie Kopf dieser Truppe.
Auch Kopf einer ganzen Band.
Genau. Dass wie er einfach sich in so eine ich finde gerade nicht das richtige Attribut dazu, aber einfach dem scheint ja die Sonne gerade irgendwie aus dem Arsch so.
Ja.
Also regelrecht ich hoffe, es gibt jetzt nicht irgendwie einen Kontext, wo man sagen kann, ja, aber also er hat, glaube ich, auch eine richtig miese Zeit hinter sich.
Er hat eine Alkoholiker-Vergangenheit, genau, das weiß ich genau.
So, ich glaube und hoffe, dass es ihm jetzt gerade einfach total gut geht mit seinem Lebenswandel und das hat er ja auch auf der aktuellen Platte The Surface thematisiert und in diesem Song halt aber auch total. Also diese Grundstimmung ist einfach, das Ding ist so catchy, das ist eigentlich total eklig. Und ich glaube auch, dass das sehr viele Oldschool-Fans wahrscheinlich auch überwiegend eher scheiße finden, weil es einfach so poppig ist. Aber ich finde den Song einfach richtig cool. Für meinen Empfinden kommt er einfach ein bisschen zu spät, weil er doch besser in den Sommer gepasst hätte.
Ja.
Weißt du?
Ja, fühle ich. Ich weiß, was du meinst. Für mich ist es tatsächlich ein Ticken zu positiv. Also Gott, das klingt so missgünstig. Ich gönne dem das alles, ne? Der soll sich so gut fühlen, wie er es nur kann. Das wünsche ich jedem Menschen. Ich bin aber auch ein Fan der eher düsteren Sachen, weil ich auch Musik eigentlich anders mit was anderem verbinde, beziehungsweise Musik ein Katalysator ist für dunkle Gedanken, meiner Meinung nach.
Deswegen bist du auch kein Coldplay-Fan.
Deswegen bin ich auch kein Coldplay-Fan. Das ist richtig. Oder Imagine Dragons, auch so ein Thema bei mir.
Oh Gott.
Ich muss sagen, Below, das vorherige Album hat mich halt aufgrund der Themen halt mehr abgeholt, weil da war er so in dem Scheideweg zwischen ich kippe jetzt quasi endlich mal und krempel mein Leben um und verarbeite mal das, was mir in der Vergangenheit passiert ist. Ich sag nicht, dass das The Surface irgendwie ein schlechtes Album gewesen ist, aber es hat mich schon längst nicht mehr so abgeholt, ne? Und ja, Attention ist ein cooler Song. Also wie gesagt, schöne Stimmung, passt super in den Sommer und ich glaube, da können sich auch einige Leute echt gut mit anstecken lassen von der vom reinen Vibe her. Ich weiß auch nicht, für mich ist es kein Showstopper, wenn du so möchtest. Also dieses, das ist so, boah, das hätten sehr viel, also das hat mich jetzt überrascht, dass das jetzt erst kommt, so. Ich glaube, es war schon bewusst so ein später Song, der dazu kam, so eine B-Seite fast schon.
Es ist halt Teil der Deluxe-Edition, genau. Der ist halt einfach jetzt noch mit rausgegangen und
genau,
ne? Deswegen, so, den hatten sie halt übrig.
Ja. Was mich das auch aber daran erinnert hat, ist aber tatsächlich so ein bisschen so das Soli, das Gitarrensolo, was dazwischen hat mich ein bisschen an Bill Murray erinnert, bin ich ehrlich. Also diese leicht angezerrte Gitarre, diese halb gainige, halb crunchy Gitarre, da ganz okay. Ich meine, es würde ja auf der Hand liegen. Die beiden kennen sich ja von früher, von Attack Zeiten und haben sicherlich auch Kontakte über die aktuelle Zeit oder die letzten Jahre gehabt und da wird man sich sicherlich irgendwie mal beeinflusst haben in irgendeiner Art und Weise.
Ne? Ist denkbar, auf jeden Fall.
Cooler Song, Metalcore mit positiver Message, warum nicht? Hört mal rein und lasst mal wissen, was ihr davon haltet. Dann wollen wir mal so prollig ein bisschen werden. Ich meine, ja, das kann da so ein bisschen über. Kommen wir mal ein bisschen prollig. Hier, Kublai Khan.
Können wir also für mich auch sehr schnell abhandeln.
Da machen wir ganz schnell, weil der
Mann. Junge, ey.
Hast du reingehört? Hast du komplett durchgehört?
Ey, ohne Scheiß. Ich habe mir das, ich habe nichts gegen Kublai Khan, aber ich habe mir das angehört und dachte, ja, okay. Also, ich habe halt eben jetzt einen Song 10-mal gehört, gefühlt. So. Das ist halt, also, du hast in unserem Infosheet stumpfes Trumpf geschrieben, ja, aber ich. Also für eine Morcore-Party, Hardfloor, so nehme ich da einen Song von, aber ich brauche das ganze Album echt nicht.
Und genau das ist auch mein Gedanke bei dem Ganzen. Ja, siehste. Ich finde es cool, es gibt Antipile 2, es gibt Khan is King, glaube ich, heißt oder King heißt der einfach nur. Und es gibt natürlich auch Theory of Mind, der ein absoluter viraler Hit war. Coole Sachen, aber auch kein langes Album. Es geht wirklich schnell durch. Es ist stumpf an stumpf an stumpf an stumpf. Ist cool. Ich habe ein bisschen das Gefühl, sie verfallen so ein bisschen in so einen komischen Hardcore-Epos. So, weißt du, was ich meine? So dieses, ja, wer trägt mich zu Grabe und meine Legacy und es verliert so ein bisschen den Griff an die Realität, finde ich. Dafür hatten die früher bessere Songs, die da mehr darauf eingespielt haben. Und was ich ganz cool finde, sind halt die Features mit dem Sänger von Throwdown und Jamie Juster von Hatebreed, weil das dann doch schon zwei Bands sind, die natürlich auch sehr wegweisend genau dafür waren, für so einen Sound und für diese Mucke. Und ja, also ich denke, ey, Kublai Khan-Fans werden happy sein. Das war ein Überraschungsdrop quasi. Der kam ja gar nicht angekündigt, war auf einmal da und die Leute werden das sicherlich feiern. Theory of Mind wird auch weiterhin auf den Partys laufen. Ich glaube, den kann ich gar nicht, ich kann keinen Abend ohne den beenden, glaube ich, sonst kriege ich Morddrohungen. Nein, aber ich für ein ganzes Album, ja, hätten sie mal lieber EPs gemacht, glaube ich, das hätte irgendwie mehr eingeschlagen, glaube ich.
Aber daran merke ich gerade auch, dass wie lange ich keinen Hardfloor mehr aufgelegt habe, ne, weil den habe ich nie gespielt, glaube ich.
Ja, siehst du mal.
Der ist für mich noch.
Brauchst du noch mal Hardfloor-Erfahrung jetzt, sag mal.
Sag mal. Ich würde es gerne mal wieder machen, glaube ich, wenn ich dazu Zeit zu finde. Aber das ist so, da merkst du halt so ein bisschen, wo man dann irgendwo, wo die eigene Playlist dann aufgehört hat und was man in der Zwischenzeit einfach nicht mehr mitbekommen hat in dem Sinne für die Party einfach, ne.
Mein Tipp, leg dir Spotify-Listen an. Ich habe so eine Liste, wo ich einfach immer für die Party Songs reinschmeiße und dann kaufe ich die quasi kurz zu einer Party und spiele die dann. Das ist am meisten.
Habe ich allerdings für den Mainfloor.
guck. Naja, also hört rein, Kublai Khan, Exhibition of Prowess, cooles Ding, kurzweilig und lustigerweise, Mike, wir haben gar nicht über Throne gesprochen, die hatten ja auch ein Album rausgehört vor ein paar Wochen.
Stimmt.
Ist genau das Gleiche. Es ist echt? Halt so
ein Kurz.
Es ist halt auch stumpfes Trumpf, es ist super kurz, es ist ja keine 20 Minuten, das Album von Throne. Und ich denke mir so, ey, ganz ehrlich, mir reichen zwei, eigentlich ist es meistens nur ein Song und das reicht mir dann. Aber ja, ich weiß nicht. Also so ein ganzes Album, also da müsste ein bisschen mehr passieren dafür, dass das auch bei Kublai Khan und bei Throne, dass es halt irgendwie mehr nachhaltiger ist. Mhm. Dann ein Song, den du dir gewünscht hattest, ich hätte extra gefragt.
Ja.
Und da sage ich dir jetzt schon, du kannst gerne als Erster dazu sagen, weil ich hatte jetzt schon, der Titel spricht mir quasi schon aus der Seele. Und jetzt du.
Hate the Song von All Time Low und I Prevail. Ohne Scheiß gibt's auch gar nicht mal so mega viel zu sagen. Es ist halt, ich fand den Song an sich auch gar nicht so geil. Pass auf, das Ding ist halt, wer hätte diese Kombi bitte erwartet? Also All Time Low und I Prevail.
Ja.
Ist schon, also als ich das gelesen hatte, dachte ich, okay, was soll denn da jetzt irgendwie bei rauskommen? Und der Song ist halt literally auch einfach 2 Minuten lang ein sehr generischer All-Time-Low-Song.
Yes.
Einer der weniger guten. Und dann kommt plötzlich dieser Drop, dieser Plot-Twist, wo dann I Prevail mal eben kurz einsteigen und mal eben alles kaputt treten. Und dann geht's halt wieder mit All-Time-Low weiter. Fand ich halt irgendwie, also ich fand das als Gimmick geil, aber ich glaube, mehr als ein TikTok-Moment hat's wahrscheinlich nicht mal verdient. Aber ich dachte, wir reden trotzdem mal kurz drüber.
Ja, also ich fand den ganz schrecklich. Ja. Also es tut mir wirklich, ich fand den wirklich ganz schrecklich. So, oh Gott. Ja, okay. Also All-Time-Low, ihr habt sicherlich ein paar Hits, aber das war jetzt nicht. Und dann finde ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so, du kannst den Moment, weil du liest I Prevail, und du kannst dir quasi schon davon ausgehen, okay, irgendwann steigt halt der Eric Vandenberg, wie er heißt, ein und macht seinen Scream Breakdown-Part und dann wechselst du wieder rüber. Und deswegen fand ich es irgendwie so funny, dass der Song, als ich ihn das erste Mal gehört habe, am Anfang noch so All-Time-Low-mäßig klingt und wie wie machen die das jetzt? Und dann kommt das irgendwie so, boah, nee, ernsthaft, das ist mir echt zu plump. Also ganz ehrlich, das hätte man ja wesentlich guter miteinander miteinander verpacken können. So. Und ich habe auch gedacht, so ganz ehrlich, am besten hätten sie einfach nur Featuring I Prevail machen sollen, dann hätte nur der Brian Burkheiser mitgemacht mit seiner clean Stimme und dann wäre die Sache für mich geritzt gewesen. Dann hätte ich nicht so, also dann hätte es mich nicht so tangiert, glaube ich. Aber dass der halt so, ja fast schon gezwungen so dieser Breakdown dazwischen ist, nicht so, das passt halt null. Ne? Also es ist wirklich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe den, es ist aber auch nicht meine, also es ist nicht meine Band, ist nicht meine Mucke. Wer es feiert, ich kann da nichts
mehr. Aber All Time Low haben auch echt das Pech, dass sie primär für Dear Maria Count Me In bekannt geworden sind. Die haben auch früher echt einige, auch andere sehr gute Songs rausgebracht, aber in den letzten Jahren ist da eigentlich auch nicht so super viel Gutes nachgekommen für mein Empfinden.
Hier und zum Beispiel Love Like War mit dem Vic von, ich glaube, Vic heißt der von Pierce the Veil, fand ich super. War ein cooler Song.
Ja, Monsters finde ich auch cool, ja, auch aber super. Ist halt wenig, wo du halt irgendwie sagst, so, ah, das ist jetzt nochmal so ein mit dem Album. Weißt du, sind sie, sondern das sind so zwischendurch kommen da mal so Spitzen, aber ja.
Ja, naja, schade.
Schade.
Die anderen beiden Sachen, die würde ich ganz gerne mal im Schnelldurchlauf abhaken, damit wir die auch noch gesagt haben. Also einmal habe ich hier noch Drug Church Slide to Me rausgesucht. Mhm. Du bist ja eigentlich der prädestinierte Drug Church Fan unter uns beiden. Ja. Ich fand den Song aber auch sehr gut und ich habe tatsächlich so ein bisschen Blut geleckt, muss ich jetzt sagen.
Ja, ist auch wieder, es ist halt so typisch Drug Church, so die klingen gefühlt immer gleich, so. Es ist halt irgendwas zwischen Grunge und Hardcore, so. Mhm. Ein bisschen Shoegazy in den Gitarren, so, aber auch eine Band, die ich prinzipiell besser finde, als ich sie höre. Also ich höre sie gar nicht so oft, aber eigentlich ist es eine coole Band, so, aber ich glaube, die Mucke ist auch so ein bisschen zu nicht eingängig genug, als dass der durchschnittliche Deutsche da so drauf steil geht. Deswegen werden die hier wahrscheinlich auch nie viel größer werden.
Ja. Ist die fünfte Single vom Album Prude, was bald rauskommt. Ich die das Datum nicht raus, aber können wir nur empfehlen. Und dann Cody Frost mit Process ist so ein Elektro-Rock. Punk-Ding geworden. Hast du im Chat irgendwie erwähnt? Dann habe ich gedacht, komm, können wir mal drüber quatschen. Finde ich eigentlich ganz geil.
Voll geil.
Erinnert mich irgendwie total an Enter Shikari tatsächlich.
Ja, aber ist ja auch, also man kennt Cody Frost ja auch von der, vom Bull, von dieser Zusammenarbeit mit zu dem Song. Und finde ich auch, also steckt super viel drin. Ist das so ein bisschen Post-Punk in den Strophen. So, also dann nimmt der Song sich was zurück und dann geht er wieder nach vorne. Cody Frost ist total spannend. Also bin sehr gespannt darauf, was von ihr da noch in Zukunft kommen wird. Also ist irgendwie auch alles denkbar so.
Ja, absolut. Und damit haben wir quasi die New Releases erstmal abgefrühstückt. Wir haben uns natürlich jetzt sehr viel Zeit mit Kanonenfieber genommen, fand ich auch richtig. Aber dadurch, dass du das am letzten Mal so schön gemacht hast, mache ich auch nochmal einen Newsflash für diese
Geil.
Folge.
Ich fand Newsflash.
News. Wir brauchen einen Jingle für, was wir so einfügen.
Wir brauchen viel mehr Jingles.
Aber Newsflash. Wir fangen an. Kurze Sache. Full Force sagt leider für 2025 doch ab. Wir hatten es letzte Folge nochmal oder vorletzte Folge so ein bisschen angeteasert, weil wir wussten ein bisschen mehr als ihr. Hat sich aber dann jetzt schlussendlich dann doch ergeben, dass sie nicht 2025 wiederkommen mit dem Festival. Und das ist natürlich sehr schade. Grund, den sie genannt hatten, oder sie hatten so ein bisschen das erklärt gehabt, dass sie einfach sich vielschichtiger aufstellen wollten, das einfach in der kurzen Zeit jetzt nicht hinbekommen würden und dementsprechend wahrscheinlich die Hürden zu groß waren, um da eine vernünftige erfolgreiche Ausgabe in 2025 zu erstellen. Sie haben gesagt, sie kommen 26 wieder zurück auf jeden Fall oder versuchen es auf jeden Fall und dementsprechend gibt es nächstes Jahr erstmal kein Full Force. Sehr schade, ich wäre gerne nochmal hingefahren. Ich bin eigentlich mal gerne
ultra schade vor allen Dingen. Also ich glaube, Festivals aktuell einfach super, super scheiße. So, deswegen kommen und gehen sie, auch wenn sie teilweise jahrelang schon bestanden haben. Smelt gibt's ja auch nicht mehr.
Ja, stimmt.
Die ganzen Downloads und Notfests und so, sie kommen und gehen, sind natürlich auch ein bisschen, kleinere Lichter quasi in der Geschichte der deutschen Festivals. Aber schauen wir mal. Ne? Also für uns irgendwie auch blöd. Wir sind da ja immer aufgetreten.
Das ja, die haben uns auch immer mit Kusshand quasi genommen, so ein bisschen. Das ja, war immer sehr schön.
Ja, auch die Einladung. Also dann müssen wir uns jetzt irgendwas überlegen. Ja,
liebes
also.
Wohlfors, wir verstehen das natürlich, dass ihr das nicht auf die Kette, also oh Gott, das klingt falsch, dass ihr das nicht für euch heute dieses nächste Jahr passt hat, aber wir freuen uns natürlich, wenn das nächste 2026 vielleicht nochmal funktionieren würde, auch mit uns.
Müssen wir halt woanders hin, sonst.
Halt die Ohren steif. Ja, müssen wir woanders hin. Vielleicht zweimal vom Lidl beim Rekordring oder sowas. Oder keine Ahnung.
Oder vielleicht gehen wir einfach mal auf Tour oder so.
Wir einfach mal auf Tour, ja. Freue ich mich schon auf die 5 Leute, die uns in der Stadt besuchen.
Könnt ihr mal, ohne Scheiß, könnt ihr mal schreiben, wenn ihr euch das geben wollen würdet.
Ja,
genau. Und dann überlegen wir, ob wir das wirklich machen
wollen. Genau, genau. Machen wir weiter. Vale of Meyer kündigen auf unbestimmte Zeit eine Pause an. Und das ist irgendwie ein sehr kritischer Moment, dass sie das getan haben, weil sie haben, glaube ich, eine Tour in den USA anstehen gehabt und eine Tour in Europa. Die Faces of Death Tour mit Signs of the Swarm, Varials und To the Grave. Und als Grund haben sie einfach gesagt, dass sie die Zukunft überdenken wollen, weil sie sich noch nicht sicher sind, wie sie weitermachen möchten. Finde ich krass, so kurz vor den Touren. Also ich glaube, Faces of Death wäre jetzt quasi jetzt im Herbst gewesen, irgendwie November, Dezember rum. Finde ich krass, dass sie dann so kurzfristig noch absagen. Dann muss der Grund ja schon ein bisschen schwieriger gewesen sein. Ne?
Mhm.
Ja. Schade drum. Ich hoffe, sie kommen wieder. Ich habe die eigentlich immer sehr gemocht. Letztes Album ging, glaube ich, nicht so gut durch, aber ey, die hatten trotzdem die vergangenen Jahre immer wieder richtig nice Songs rausgehauen. Deswegen hoffentlich kommen sie zurück. Dann, ich habe gerade, als das runtergetippt war, schon wieder, habe ich als runtergetippt, weil Slipknot schon wieder ein Jubiläumsalbum ankündigt. Diesmal das Self-Titled, 25. Jubiläum. Der Clown hat gesagt, Sean Craig, ja, wir bringen da noch ein bisschen Footage mit und Demo-Aufnahmen und Live-Mitschnitte und neues Album-Cover. Und liebe Slipknot-Fans, verübelt es mir bitte nicht. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß mit der Edition. Ich freue mich einfach, oder ich höre mal rein, wenn es dann bei Spotify live geht. aber es ist natürlich erstmal nur wieder eine Jubiläums-Edition einfach von dem Self-Titled.
Hast du eigentlich auch den Eindruck, dass der Clown aktuell, also neben Corey Taylor, einfach ständig irgendwo irgendwelche Interviews gibt und immer total gelangweilt selbst von der eigentlichen Band ist? So.
Ja,
also es wirkt immer so von wegen, ja, keine Ahnung, wir verstehen uns alle auch gar nicht mehr so gut. Und ich, ja, und irgendwann kommt neue Musik, so, ich
denke mir, irgendwie schon,
Alter, was ist los mit dir?
Irgendwie schon. Gerade so um die Sache, dann halt, dass neue Mitglieder wieder auftauchen und wieder verschwinden, keine Ahnung, und dann, ja, ist halt hier jemand Neues, so, keine Ahnung, nee, habt ihr falsch geraten, müsst ihr nochmal raten, keine Ahnung.
Und sein Sohn dagegen hat er jetzt auch vor kurzem bei uns ein Interview gegeben, der bei Vendit spielt, Schlagzeug, ne?
Ja.
Der ist voll so, ist mir scheißegal, was ihr von uns denkt, ihr könnt uns sonst mal, so, okay, was ist bei dir los, Alter?
Ja.
Ob da irgendwie ein Zusammenhang besteht.
Mal schauen. Machen wir weiter. Das ist jetzt, glaube ich, eher so eine sehr zentrierte News für mich selber, aber die habe ich mir einfach mit reingenommen.
Ist ein Reminder für dich, ne?
Ist ein Reminder eigentlich für mich jetzt, der jetzt kommt. Cattle Decapitation und Shadow of Intent kommen auf Europa-Tour, Co-Headliner-Tour, The Terracitic Reconquest Tour 2025 mit Support von Revocation und Vulvodynia. Von Ende Januar bis Ende Februar tatsächlich, ein ganzer Monat, komm hier vorbei. Ich freue mich da tatsächlich sehr drauf, weil ich Cattle Decapitation sehr genossen habe letztes Mal und Shadow of Intent auch. Gute Band auf dem Full Force, hat mich sehr überzeugt.
Geil.
So viel zum dazu von Mike Krause. und dann auch da wieder so eine Nachricht, so wie ganz so, ja, okay, komm, wir machen es der Vollständigkeit halber, aber eigentlich sieht es auch keinen toten Hahn mehr. Slayer sind wieder da. Ja, wunderbar. Ich habe gedacht, die haben eigentlich Pause gemacht. Haben sie anscheinend wirklich, aber jetzt spielen sie irgendwie 3 Dates dieses Jahr noch. Eins davon haben sie schon gespielt. Letzter öffentlicher Auftritt war 2019. War das gleiche Lineup wie damals. Haben ein paar gute Klassiker gespielt. War Assemble, Angel of Death, South of Heaven, Discipline, Repentless. Man kennt's. Ob da jetzt noch mehr draus wird, könnte man mal gucken. Zumindest sind diese 3 Dates für dieses Jahr noch bestätigt gewesen und die spielen sie auch anscheinend.
Alter, ich steig da nicht mehr durch, ne?
Ich auch nicht.
Alter, diese ganze Slayer-Posse.
Wirklich.
Ey, ohne Scheiß. Kerry King alleine, Kerry King gegen Slayer, Slayer gegen Kerry King. Ja. Jetzt sind sie doch wieder eine... What the fuck? Was ist da los?
Haben wir nicht irgendwie beim letzten Mal darüber gesprochen, dass die seit einem gewissen Zeitpunkt nicht miteinander geredet haben? Da war doch einfach eine kranke Lüge von dem Typ, oder?
Ey, ich habe keine Ahnung.
Die müssen auch ständig miteinander reden. Das kannst du mir noch erzählen.
Ich bin auch wirklich kein Slayer-Fan. Also ich kann, wie sagt man, appreciate. Ich meine, ich
habe sehr viel Englisch zuletzt gesprochen. Kulturelle Signifikanz der Band kannst du nicht abstreiten.
Genau. So. Ich kann auch nicht abstreiten, dass ich mal besoffen bei Rock am Ring kurz darüber nachgedacht habe, ob ich mir nicht sogar ein Slayer-Shirt hole, weil ich das Design ganz geil fand und dachte, ach komm, da kannst du ja nichts mehr falsch machen. Und dann dachte ich wiederum so, Alter, du hörst sie gar nicht wirklich. Was ein Quatsch. So, und dann habe ich mir, glaube ich, wieder ein Bier geholt oder so. Das ist meine Slayer-Geschichte.
Alles klar, so, Mike. Ab sofort, nächster Geburtstag, kriegst du von mir ein Slayer-Shirt geschenkt.
Aber es ist eine wunderbare Überleitung.
Also ist, jetzt wechsle ich das Thema, du kriegst doch das Slayer-Shirt von mir, wacht mal ab. Aber auch nur dieses schwarze Shirt mit dem Schriftzug drauf, nichts anderes. Nur, ach nur
nee,
dieses,
das ist schon schönes.
Nee, dieses ganz dumme Slayer-Shirt kriegst du von mir. Du
kriegst ein richtig dummes Slayer-Shirt von
mir. Ja, genau, richtig dummes Slayer.
Also Philipp Lind, 2024.
Ja, kriegst ein dummes Slayer-Shirt von mir, hör mal. Aber gut, eine sehr gute Überleitung tatsächlich, weil Slayer sind ja auch Teil der ja viel gerühmten und viel genannten Big Four. Und man bezieht sich dabei eher auf diese Thrash-Metal-Zeit der 80er.
Ja.
Ist mir bei der Recherche, also um das mal kurz reinzugrenzen, die Big Four sind Metallica natürlich, Slayer, Megadeth und Anthrax. Quasi auch in der Reihenfolge, wenn man so ein bisschen den Erfolg quasi zusammenhängt. Ich glaube, die wurden damals, weil das so mit die erfolgreichsten Bands in den 80ern waren, glaube ich, wurden die Big Four genannt. Es gibt natürlich zig andere Thrash-Metal-Bands aus der Zeit. Also alleine Exodus, Annihilator, Anvil und Creator waren damals auch schon aktiv und international unterwegs. Also eigentlich bekannte Namen, aber ich glaube, die vier haben es halt damals echt gerissen. Das war so das Nonplusultra, was du bei der harten Musik hören konntest, wenn du
möchtest. Vor allen Dingen USA.
Genau, ne? Kamen alle aus dieser Thrash Area um die Bay, also um San Francisco Bay Area, glaube ich, war das.
Ist das auch da, wo der Fresh Prince of Bel Air?
Der Fresh Prince of Bel Air, of Bay Area quasi. The Fresh Prince of Bay Area. Ja, und sind halt bis heute quasi, wenn jemand sagt, ich möchte, also entweder wenn jemand sagt, ich möchte gerne mit Metal hören, dann kriegst du meistens Metallica vorgelegt. Mhm. Aber wenn du sagst, ich will Thrash Metal hören, dann kriegst du auf jeden Fall eine dieser drei Bands vorgelegt, weil die halt quasi Wegbereiter oder das Erfolgreichste war, was dieses Genre quasi hervorgebracht hat. Und lustigerweise über die Jahre hat man irgendwie das versucht, für sehr viele Dinge irgendwie gleichzuziehen, für viele Genres, für viele, ja, verschiedene Bereiche der Kunst. So, The Big Four war immer so ein Maßstab, ne? Und ich glaube auch das, was wir heute machen, The Big Four of Metalcore, gibt's nicht nur bei uns zum ersten Mal. Das wurde schon, glaube ich, diverse Male schon besprochen.
Ja, das ist auch diverse Male sehr heiß diskutiert worden, wie ich festgestellt habe.
Ja, tatsächlich. ja, bin ich bei dir. Was würdest du denn sagen, was macht denn die Big Four aus? Gibt's da irgendwie so einen Kennwert, woran man Big Four messen würde?
Also, ich würde sagen, in irgendeiner Form Erfolg in dem Sinne. Also nicht Verkaufszahlen, sondern mehr so diese kontinuierliche Akzeptanz innerhalb der Szene, jetzt in dieser Metalcore-Szene, von mir aus damals in der Thrash-Metal-Szene, halt auch, dass eine Band halt darin sehr anerkannt ist und entsprechend auch Shows und Festivals spielt. Also im Sinne von, also bei Metalcore, um jetzt vielleicht auch schon mal Bands zu nennen, so eine Band wie Converge zum Beispiel, die ja irgendwie mit zu den ersten Vertretern irgendwie gehören sollen, auch da sind sich viele nicht ganz so einig, die sind heute natürlich absolut nicht mehr relevant für die breite Masse. Also für den durchschnittlichen Impericon-Festival-Besucher, der wird wahrscheinlich mit Converge überhaupt nichts mehr anfangen können. Ja. So. Und da ist halt dann die Frage, ist das eine Band, die, obwohl sie halt wirklich zu den ersten gehört, die so diesen Sound, der auch übrigens komplett anders klingt als das, was man heute vielleicht als Metalcore bezeichnet, ob die dann halt zu den Big Four gehört, eher schwierig. Da gibt's dann natürlich dann wiederum auch prominentere Namen. So.
Absolut. Kommen wir sofort dazu quasi, weil wir uns beide natürlich auch Gedanken gemacht haben, wie wir diese Big Four quasi zu gestalten. Ich bin so ein bisschen bei dir. Ich würde auch sagen, kultureller Einfluss auf die Szene. Ich habe noch so ein paar, ich habe im Endeffekt habe ich drei Listen erstellt, wenn du so möchtest, also drei Big Four,
geil,
die nach unterschiedlichen Gewichtspunkten so ein bisschen sind. Auch kommerzieller Erfolg, so ein bisschen mitgedacht. Da spielen wir auch auf sicherlich einige Kommentare, die bei uns in einem Instagram-Post quasi nachher gelegt worden sind, auch ein. Worauf ich aber gerade mal ganz kurz nochmal hinweise, ich möchte nochmal so ein bisschen den Begriff Metalcore ein bisschen eingrenzen und formen.
Ja.
Wir könnten jetzt glaube ich, ich sag jetzt mal, 20 Leute auf einer Mockcore-Party fragen, was ist Metalcore? Und wir kriegen wahrscheinlich 20 verschiedene Antworten. Mhm. Sicherlich einige überschneiden sich da, aber ganz viele, gerade wenn man durch die Generationen der Metal- und harten Musikhörer geht, wird Metalcore immer anders sein. Zu Beginn war Metalcore eher das, was man also unter dem wirklich literally sagen würde, also eine Mischung von Metal und Hardcore. Das wäre dann sowas wie Cro-Mags zum Beispiel früher gewesen, Integrity, Ringworm, Earth Crisis sind auch immer so ein Name, der immer fällt. Wobei da wird schon gesagt, das wäre eigentlich so die erste richtige Metalcore-Band gewesen. Da bin ich so ein bisschen unschlüssig, weil ich finde, man hört bei diesen Bands, die ich genannt habe, noch sehr viel den Hardcore mit drin.
Ja, ja.
Man würde das nicht als eigenes Genre betrachten, sondern würde eher sagen, das sind so die Vorreiter des Ganzen. Sie gehen schon in die Richtung, aber sie haben noch nicht eine eigene Identität geschaffen. Und das ist ja immer so ein Thema, auch bei einem Genre. Dann geht's ja wirklich so Mitte der 90er, Ende der 90er wirklich los mit Bands wie Dillinger Escape Plan und Converge, das du schon gerade genannt hast, wo es sehr chaotisch und sehr Mafi wird und sehr auch, ne, so ein bisschen die Extreme quasi austestet. Was kann das Genre? Anfang der 2000er starten wir mit sehr melodischen Kram. Killswitch Engage, Unearth, All That Remains, Azalea Dying, Shadows Fall, Darkest Hour und so weiter und so fort. Dann landen wir irgendwann in dieser Scene-Phase. Da hatten wir ganz viele Sachen wie Auf Meisenment, wir hatten Under Oath, wir hatten
A Trio.
Wir hatten, ich würde fast schon sagen, auch Avenged Sevenfold, gerade mit dem Unholy Confessions Album noch, wo wir auch Bullet for Valentine, wobei, glaube ich, da ein bisschen ungewollter als gewollt, die würde ich eher noch so dazwischen sehen, zwischen den beiden Phasen. Alexandria natürlich auch und auch das, was nachher daraus entstanden ist, wie Attack on Tech und hast du nicht gesehen.
Ja.
Und irgendwann, und da habe ich sogar einen ganz genauen Punkt, würde ich sagen, mit Bring Me the Horizon, Subeternal, wechselt das Ganze so ein bisschen in so eine modernere Richtung. Also man hat so gemerkt, in dieser Scene-Phase, es hat noch sehr viel aus den vorherigen Ecken und erst mit das Bring Me Horizon auf den Aufschlag gemacht haben mit Serpentorial merkst du, dass da ein Shift passiert ist zwischen dem, in dem Genre, wo sie wieder einen ganz eigenen Sound, eine ganz eigene Richtung entstanden hat und wo auch viele diesen Sound dann auch weiter kopiert haben. Und am Ende des Tages landen wir jetzt so ein bisschen in der Neuzeit. Wir haben diese ganze New Metal und Alternative Metal Einfluss im Metalcore drinne. Wenn man jetzt Sachen wie Bad Omens sich zum Beispiel anhört, ganz, ganz prävalent. Aber auch mal Bring Me the Horizon, die sich wieder mehr so in Richtung diese früheren Elektrocore-Sachen auch wieder zurückentwickeln. Und es ist halt, worauf ich auch so ein bisschen hinaus möchte, Metalcore ist halt in Bezug auf andere Genres ein sehr vielschichtiges Genre. Es kann absolut sehr, sehr viel sein. Also wenn wir sagen Big Four of Thrash Metal, wir wissen alle, wie Thrash Metal klingt und er hat sich seitdem nur sehr wenig verändert. Klar gibt's so ein paar fließende Überschneidungen zu anderen Genres, aber eine Thrash-Metal-Gitarre und wie man eine Gitarre spielt beim Thrash-Metal ist immer gleich geblieben. Und das ist so das Ding. Und bei Metalcore zieht sich das über jetzt drei Jahrzehnte und hat so viele verschiedene Formen angenommen, dass ich es auch sehr, sehr schwer fand, mich auf 4 Bands zu beschränken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nur damit ihr schon ungefähr wisst, wo wir da hängen und wie wir das auch bewerten, das Ganze. Wir wissen nicht, was noch kommt. Man kann sich auch über die Anfänge immer noch streiten. Wie gesagt, diese ganzen Bands, Earth Crisis, Ringworm, Integrity und Cro-Mags, das sind natürlich alles so Proto, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es gibt auch sicherlich einige Sachen aus dem Melo-Death-Metal der frühen 90er, also gerade At the Gates wird immer ganz oft hinzugezogen oder die frühen In Flames, die halt auch schon so diese Anleihen des melodischen Metalcores hatten, aber eigentlich noch sich dem Melo-Death quasi verschrieben hatten. Deshalb, ich wollte, dass wir uns mal auf das Genre an sich und seine eigene Identität quasi berufen und ich denke, das haben wir auch ganz gut hinbekommen.
Hast du gut gemacht.
Dankeschön. Mike, was hast du denn, also hast du eine Liste angelegt oder hast du auch mehrere angelegt, so wie ich?
Also ich habe ehrlich gesagt, ich habe hier 12 Namen stehen.
Okay.
Die ich einfach so von also quasi die Big Four und alles, was dann dahinter kommt, weil ich mich dann einfach auch nicht entscheiden konnte. Es ist halt so ein bisschen, wie ich das vorhin auch mit Converge angefangen habe. Die sind nämlich am Anfang irgendwie auch bei mir da oben noch gewesen und dann habe ich aber irgendwie auch überlegt und dachte, ja, das funktioniert halt irgendwie nicht so ganz. Also repräsentiert letztendlich auch, also ich finde, Converge repräsentiert auch soundtechnisch irgendwie was ganz anderes, wenn man sich die Band anschaut, als das, was mit Metalcore irgendwie im Allgemeinen irgendwie gemeint ist. So.
Ja.
Und dementsprechend habe ich die wieder rausgeschmissen und habe hier jetzt andere Namen stehen.
Na, lass uns mal den Elephant in the Room vielleicht mal beiseite legen, weil ich glaube, das war auch vieles, was wir in den Kommentaren bei Instagram von euch gesehen haben und gelesen haben. Und ich auch quasi, man könnte jetzt da argumentieren, okay, das ist ein bisschen schwierig, weil diese Bands relativ jung sind. Aber ich finde, wenn man den Marker Erfolg, also wirklich kommerzieller globaler Erfolg so ein bisschen sieht, sind diese Aussagen eigentlich doch sehr nah dran. Ich habe mir mal einfach Bring Me Horizon, Parkway Drive, Architects und Bad Omens zusammengepackt. Okay. Wenn man jetzt diese vier Bands mal sich zu Rate zieht und guckt, so große Festivals, so große Shows hat bislang noch keine Metalcore-Band gehabt. Also selbst wenn ich mich jetzt nachgucke, ist, glaube ich, selten, dass eine Band, die mit Metalcore assoziiert wird, in der Größenordnung mittlerweile auftritt. Da sind diese vier Bands, glaube ich, wirklich, top of your game quasi. Es wurde auch Sleep Token hinzugezogen, wobei bei Sleep Token, ich finde, da fehlt die Identität zu dem ganzen Thema, weil es da auch einfach zu weit und zu in zu viele verschiedene Richtungen geht, weil Bad Omens, wenn man jetzt Bad Omens als Vergleich dann dazu holen kann, Bad Omens haben auch ihre Roots, ihre Wurzeln in diesem Metalcore-Sound, ja. Gerade der von Bring Me Horizon mit Serpenturnal quasi gesetzt worden ist und dementsprechend finde ich, können die noch eher dazu zugehören als jetzt Sleep Token an sich. Würdest du das denn so unterschreiben, Mike, wenn ich sage, dass das die vier erfolgreichsten Metalcore-Bands sind und wenn man den Erfolg quasi nimmt, dass die Big Four sind?
Ich tue mich ein bisschen mit Bad Omens schwer. Mhm. Ich glaube, ich glaube, der Einfluss von denen ist schon riesengroß, auch wenn man schaut, das hat auch jemand bei Instagram kommentiert, wie viele Leute sich oder viele Bands sich gerade darauf berufen, so zu klingen wie die. Mhm. Wenn du jetzt die mit Killswitch Engage tauschen würdest, dann hättest du meine Big Four tatsächlich auch getroffen. Weil ich nämlich finde, dass mit Bring Me The Horizon habe ich mich am Anfang irgendwie sehr schwer getan, die wirklich als Metalcore-Band so zu bezeichnen, einfach weil die viel anderes auch machen. Aber dann habe ich mich gefragt, okay, wo willst du sie sonst reinstecken? Also es ist halt, Modern Rock ist es auch nicht und es ist auch kein Post-Hardcore und es ist auch kein New Metal und so. Also dann ist es vielleicht am Ende doch Metalcore und dann müssen sie da rein.
Und ich würde auch sagen, die ersten vier Alben, selbst wenn du jetzt noch, wie heißt es, nicht Pray for Black, sondern County God Blessings dazu nimmst. Gut, das war ein bisschen härter, aber sie waren mit diesen vier Alben immer am Zahn der Zeit und immer wegweisend für das Genre.
Absolut. So, und bei mir war es nur eine Frage, stecke ich sie wirklich jetzt in diese Schublade oder sind sie vielleicht wo woanders? Aber sie sind es dann doch irgendwie und waren dementsprechend auch absolut einflussreich. Architects, jede Band hat in den 2010ern versucht, wie Architects zu klingen. Das war einflussreich genug und die sind jetzt einfach auch absolut auf dem Peak und sind auch auf zumindest auf den mittelgroßen Festivals immer Headliner. So, die spielen nichts Kleineres mehr. Und ich bin mir auch gerade nicht sicher, wann sie das letzte Mal eine Support-Tour gespielt haben.
Bei Metallica.
Ja gut, aber ne, dann siehst du schon mal, wo wir da angekommen sind. So. Und Killswitch Engage ist einfach, also da berufen sich letztendlich auch einfach alle drauf, dass das dieser Mix aus Härte und Melodie, aus Shouts und sehr guten Clean Vocals, dass das einfach von Killswitch Engage perfektioniert wurde.
Ja, ich verstehe das. Ja.
So, und am Ende Parkway Drive sind vielleicht nicht die innovativste Band von diesen. Nee. Und möglicherweise auch gar nicht so einflussreich für die Szene, aber letztendlich auch mittlerweile da, wo sie auch angekommen sind, gehören sie mittlerweile auch zu einer Riege von sehr großen Metal-Bands einfach. Ja. Haben aber immer noch dieses Metalcore-Verständnis, machen natürlich die riesen Stadien-Shows so, aber sind halt Metal, mehr Metalcore als halt klassisch Heavy Metal oder so. Und dementsprechend würde ich sagen, die vier wären es für mich dann doch eher. Auch wenn vielleicht Killswitch Engage für die aktuelle Generation nicht mehr so relevant ist, glaube ich, wäre es, würde es denen Unrecht tun, sie nicht da aufzuführen.
Lustigerweise fallen sie in eine andere Liste rein. Die ich gerade genannt habe, war mein Erfolgsmarker quasi, was ist jetzt der Erfolg angeht. Ich habe auch noch eine Liste gemacht, die habe ich an wegbereitend quasi gepinnt. Mhm. Also im Sinne von, was war eine Band, die einen Sound oder einen Spielart des Metalcore gefunden hat, die danach repliziert worden ist in sehr großer Zeit oder sehr oft. Und gerade wenn ein Genre so unglaublich divers wie Metalcore ist, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Und auch vor allen Dingen, irgendwann, wenn man je weiter man zurückgeht, um dann wirklich mal einen Punkt zu finden, wo man sagt, so, das war jetzt der Punkt, an dem was Neues kreiert worden ist tatsächlich. Bin ich ganz anders angegangen, sondern habe auch so ein bisschen auch mir die Alben, also deswegen sage ich, ich habe heute so viele Alben gehört, wirklich, ich habe so viel reingehört in Bands, die ich vorher noch nie gehört habe, wo ich einfach die Verbindungen gesucht habe und den Sound raushören wollte und wissen wollte, das ist vielleicht was, und bin quasi dann noch gegangen, wie weit zurück liegt das auch, ne? Ein Klasse Beispiel ist Converge. Die sind halt Mitte der 90er, sind die quasi groß geworden. Also die haben 95 erst Album rausgehauen, was noch so ein bisschen sehr Hardcore-lastig war. Aber das nächste Album, When Forever Comes Crashing, was 98 erschien, das würde ich sagen, war so der Pinpoint. Also das ist so das Metalcore, zumindest die ersten Anleihen des Metalcore, wie wir ihn heute kennen. Sicherlich sehr, also wenn man das jetzt noch vergleicht, da kam ja später noch Jane Doe in 2001, was ja unglaublich, also super wichtiges Album ist, aber auch unglaublich krass ist von seinen ganzen Präsentationen her. Und When Forever Comes Crashing ist ein bisschen entspannter. Also im Sinne von, da geht's nicht so extrem durch die Marfkorige, grindigere Richtung. Deswegen würde ich da sagen, da fängt man quasi mit Metalcore an. Das war meine erste Band, deswegen habe ich auch Converge da als erstes reingepackt. Mhm. Dann bin ich weitergegangen und habe tatsächlich Poison the Well gefunden. Poison the Well haben 99 The Opposite of December rausgehauen. Und wenn man sich die Songs anhört, dann kann man dort schon diese ersten Anleihen, dieses Scene-Metalcore hören. Ja. Also nicht zu ernste Themen, nicht zu viel Epos, aber schon Metalcore. Und auch so ein bisschen lustig, aber auch nicht so viel. Es hatte so ein bisschen den Bezug zum Leben, ein bisschen lustiger. Es war halt schon ganz anders als Converge. Converge war wirklich sehr böse und das war was ganz anderes. Und dann habe ich mich schwer getan tatsächlich, weil dann war der nächste Punkt für mich 2000. Entweder Killswitch Engage mit dem Self-Titled, was 2000 raus, also noch vor Alive and Just Breathing, Self-Titled, wo auch schon einige Songs, die auch nachher bei Alive and Just Breathing gelandet sind, also wie die Infra und Temple of Self und sowas. Und da, wenn man da reinhört, da hörst du, das ist das früheste Album, was diesen Sound angeht, ist das Self-Title von Killswitch Engage. Da hörst du das halt einfach raus. Da bist du halt so vollkommen in diesem Melodic-Metalcore, das, was du da kennst, was man schon ewig von denen auch weiß, wie sie klingen. Aber 2000 kam auch von Darkest Hour, The Mark of Judas raus.
Ja.
Und da habe ich tatsächlich geguckt, weil die hatten noch zwei EPs in den 90ern, 96 und 98. Und die klingen halt nicht so. Erst mit The Mark of Judas waren sie Melodic Metalcore, das, was man so kennt. Und ich glaube, deswegen, ich konnte die halt nicht voneinander trennen. Entweder ist es Dark Hour oder es ist Killswitch Engage, weil die halt von der Zeit, an dem die Alben rausgekommen sind, gleich liegen. Und die letzte Punkt, also denkt euch jetzt Darkest Hour und Killswitch Engage zusammen. Das letzte, was ich gesagt habe, und da habe ich gesagt, da ist ein ganz, ganz krasser Schnitt gewesen vom Sound her, war tatsächlich auch Bring Me the Horizon, Serpenturnal. Aufgrund einfach dieses, der Sound war anders. Du hast bis da, also ich habe das ja miterlebt, oder wir beide haben das miterlebt.
Ja, ja, ja.
Und genau bis quasi Shadow Moses die erste Single gedroppt war, hatte Metalcore ein tieres Problem, irgendwie relevant zu bleiben. Also ich fand, die haben sich alle wirklich in die Belanglosigkeit gespielt, mit dem immer gleichen Riffs, mit den immer gleichen Themen, mit dem immer gleichen Sound. Ja. Selbst Bands wie Killswitch Engage kamen damals nicht aus der Pötte mehr. Erst oder Dying hatten Probleme. Alle Bands, die sehr stark gestartet sind, hatten tierische Probleme. Und dann droppen Bring Me the Horizon Shadow Moses, was ja auch noch nach einem Album kam, was ja auch nicht so gut lief. Also hier There's a Hell war ja längst nicht so erfolgreich wie Suicide Season und dann später Serpenturnal. Und verändern einfach komplett das ganze Game. Und da hab ich gesagt, so da, an dem Punkt hat sich auch der gesamte Metalcore-Sound geändert und ist dann weitergegangen und hat sich dann weiter geöffnet und überproduzierter und ist quasi zu dem geworden, was wir heute hören. Und deswegen wären halt meine vier Converge, Poison the Well, Darkest Hour, / Killswitch Engage und Bring Me the Horizon, wenn es um die wegbereitenden Bands des Genres geht, einfach. Zwei Honorable Mention habe ich noch genau zu dieser Liste. Zum einen mal Immure mit Goodbye to Gallows. Aus dem einfachen Grund, weil das so dieser New Metal Metalcore war.
Ja.
Einfach dieser Vibe, sehr diese Limp Bizkit, fast schon Hip-Hop-artigen Vibe da drinne, gab es vorher groovig nicht. Das Ding ist, man könnte jetzt so ein bisschen noch argumentieren, ob die Acacia Strain nicht auch noch damit reinfallen würden, weil da gab es auch diesen Beef zwischen den beiden Bands. Acacia Strain hatten auch so leicht diesen doch sehr Hip-Hop-lastigen Art und Weise, aber haben davor, also waren auch früher schon am Start als Immure, aber hatten auf den ersten Album nicht diesen Stil gepflegt. Und Immure kam quasi in die Szene rein mit diesem Album, waren direkt dieser Stil und haben dann auch wirklich Erfolg gehabt, sehr, sehr krass mit dem Ganzen. Und das Zweite, wobei ich mir jetzt da gerade auch mit unserer Diskussion über die Architects nicht mehr so ganz sicher bin, war bei mir für diesen Genti-Metalcore tatsächlich Northlane mit Discoveries.
Ja, ja.
Weil, also wenn man jetzt Gent von dem ganzen Thema ausklammern möchte, und das war mein Ding, weil das eine eigene Identität hatte, war es irgendwann ein Punkt da, wo die Bands auf einmal angefangen haben, Metalcore mit tiefer getunten Gitarren zu spielen. Die Gitarren wurden immer tiefer. Und dann konnte man irgendwann nicht mehr diese Gent-Nerds von den normalen Metalcore-Fans unterscheiden. Und da würde ich sagen, war Northlane eine ganz, ganz wichtige Band, wobei auch die Architects schon sehr früh mit diesen Gitarren gearbeitet haben. Also wenn man sich Broken Cross oder Early Grave oder sowas anhört, da waren die Gitarren auch schon sehr düster und sehr tiefer gestimmt. genau. Wie siehst du das? Habe ich jetzt irgendwas Falsches erzählt in deinen Augen?
Nee, und das ist ja, nein. Und das ist ja genau das Problem, warum man das eigentlich überhaupt nicht auf 4 Bands beschränken kann eigentlich. Also ich habe hier halt auch noch so Namen wie Bullet for My Valentine,
die ja,
halt
einfach eigentlich
auch
schon,
natürlich
eigentlich schon.
Super, super wichtig auch als Einstiegsband für viele war und natürlich auch heute noch erfolgreich sind, aber man natürlich, man ist sehr schnell immer wieder bei The Curse am Ende. So.
Ja.
Und aber trotzdem riesige Band immer noch. Und dann gibt's auch noch sowas wie Underoath zum Beispiel, die auch von diesem Screamo-Sound in so eine härtere Metalcore-Richtung gegangen sind, die auch sehr experimentell unterwegs waren und immer noch sind, die natürlich aber bei weitem nicht so erfolgreich mehr sind wie jetzt Architects und Co.
Man, ja.
Ne, so, dann hast du auch Trivium, die natürlich
absolut.
Auf ihre Weise, und da bist du wieder in dieser metaligeren Ecke. Aber auch das hat halt, also einen ganz klaren Metalcore-Bezug irgendwie, ne?
Absolut. Ich kann dir aber auch sagen, warum ich die beiden, also jetzt Bullet for Valentine und Trivium, nicht so sehr zusammengefasst oder da so in diese Listen gepackt habe bei mir. Weil diese beiden Bands, als sie aufgeschlagen sind mit ihrem ersten Album, natürlich sehr diesen metalcoreigen Sound mit dem Geschrei, dem clean Gesang und diesen melodischen Gitarren, was auch Bands wie Kiss the Engage und sowas damals gemacht haben, natürlich produziert haben. Sie aber sehr schnell, weil halt auch damals, und das ist ja immer so das Problem gewesen, dass die Metal-Community diesen ganzen Metalcore-Hype überhaupt nicht nachvollziehen konnte und nicht nachvollziehen wollte. Und gerade Bullet for Valentine und Trivium sich irgendwie so vehement dagegen gewehrt haben, als Metalcore bezeichnet zu werden, sondern sie wollten als Metal-Band wahrgenommen werden.
Ja.
Und das merkst du dann in den Folgealben. Bei Trivium finde ich es ganz extrem, wenn du dir so Sachen wie Shogun anhörst oder Strife und sowas, das sind halt alles so Sachen, die sollen so metalig sein, wie es möglich ist, und am besten gar kein Breakdown, weil sonst nachher sagt man wieder Metalcore zu uns. Und auch Bullet haben irgendwann gesagt, so, wir müssen jetzt zeigen, dass wir eine Metal-Band sind und keine Metalcore-Band, deswegen. Und bei Killswitch zum Beispiel, die waren immer, die haben da keinen Hehl draus gemacht, die haben so, ja, wir haben keine langen Haare, wir benehmen uns lustig auf der Bühne, wir haben Spaß, wir trinken Bier, wir sind halt eine Metalcore-Band, so what, was soll man tun? So, ne?
Ja, eben.
Und ja, deswegen waren die zum Beispiel jetzt nicht bei mir mit drin. Ne? Aber was hast du sonst noch da stehen? Ich finde das eigentlich ganz interessant, was du noch so hattest.
Ja, also natürlich, also ich, ohne das jetzt groß zu begründen, also August Burns Red muss man irgendwie nennen, finde ich. All That Remains waren auch zu der Anfangszeit vor allen Dingen, ich glaube später sind sie dann mehr in diesen Dead Rock, glaube ich, abgedriftet oder so. Ich habe die sehr schnell irgendwie verloren. In Klammern gesetzt, der Sänger ist auch ein riesen Arschloch, wie ich gelernt habe, aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. As I Lay Dying muss man natürlich auch nennen. So, die haben, glaube ich, alleine durch Tim und die ganze Geschichte halt krass am Profil verloren. Dementsprechend, wer weiß, wo das hingeführt hätte, wenn da halt nicht dieser krasse Knick gekommen wäre. Unearthed ist natürlich auch so Anfang der 2000er. Und was natürlich total spannend ist, und vielleicht lassen wir uns das offen als Türchen für die nächste Folge, weil ich glaube, wir können da noch ein bisschen dran anknüpfen. Was denn vielleicht jetzt auch so die aktuellen oder die neue Generation ist? Vielleicht spoilern wir das jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob du da noch was zu sagen möchtest an dieser Stelle.
Zu der neuen Generation?
Die neue Generation, was wächst da eigentlich gerade hinterher? Weißt du, was ist so die Riege nach? Oder was führt Bad Omens zum Beispiel gerade an? Wer folgt darauf? Also vielleicht doch so, ne, sowas wie Plot in You oder Landmarks oder so. Vielleicht gibt's da ja noch mehr.
Weißt du was, Mike, ich will es gar nicht spoilern. Das ist dann die Folge für dich für nächstes Mal. Dann machst du daraus die Folge. Finde ich gut. Dann haben wir so ein bisschen. Was ich aber noch, vielleicht noch eine, ich habe noch eine Liste zu. Ich habe jetzt gerade 3 erstellt und eine Liste habe ich noch, und das ist, die Liste habe ich persönlich genannt. Das sind für mich persönlich, für mein Musikempfinden, für meinen Musikgeschmack, die Big Four of Metalcore, wenn du so willst.
Okay.
Und da ist es relativ easy. Also es ist Killswitch Engage. Das war die erste Metalcore-Band, die ich damals gehört habe. Die waren für mich das Nonplusultra. Ich habe alles aufgesaugt, was die rausgebracht haben. Every Time I Die war später ein großes Ding bei mir.
Oh ja, ja.
Gehört da auch genauso wie Norma Jean und alles eigentlich mit zu der Riege, wo auch sich Converge am Anfang befanden haben. Ne? Das ist die ganze Ecke. August Burns Red, auch unglaublich wichtig, haben wir in unserem Artikel im Printmagazin drin gehabt, ist für mich so das Metalcore, Constellation ist für mich das Metalcore-Album. Und da kommt auch eigentlich nichts dran ran. Also wenn man wirklich von dem, wenn man irgendwo Middleground finden muss, was Metalcore ist, ist für mich das genau der Middleground. Und dann vielleicht was sehr Ungewöhnliches, weil es auch vielleicht nicht unbedingt direkt mit Metalcore assoziiert wird. Between the Buried and Me.
Ja, ja.
Haben natürlich mittlerweile einen wesentlich proggigeren oder progressiveren Einschlag oder viel mehr progressiveren Einschlag. Aber wenn man sich so Songs wie Mordecai zum Beispiel anhört, die sich sehr an diesen marfigen Dillinger Escape-Plan Converge-Sound erinnern, dann, und die sind ja auch schon sehr lange dabei, dann hört man auch sehr schnell auf den neueren Sachen noch diesen Einschlag, dieses frühen Metalcore mit draußen. Da habe ich einfach gesagt, weil ich auch sehr viel gehört habe, habe ich die einfach für mich dann da reingenommen. Das war auch eine sehr wichtige Band, die ich einfach sehr viel gehört habe und genau. Ja, das war, fand ich, war noch wichtig, so eine persönliche, weil ich finde, das ist immer schwierig.
Auch, die hätte ich auch.
Ne? Hast du auch persönliche Metalcore?
Ja, Under Oath, Haste the Day, It Dies Today und Across Five Aprils wären so.
Aber guck, das ist doch das Ding, das sind Namen, die habe ich auch alle in Betracht gezogen bei den vorherigen Listen, aber ich habe mir das wirklich angeguckt, wann haben die ihre Alben rausgebracht, habe da reingehört und sind diese Alben genau das, was wir suchen. Und selbst It Dies Today ist noch nicht so alt gewesen wie jetzt ein Poison the Well, die ja auch eigentlich immer so nebeneinander genannt werden, teilweise aus der Ecke.
Und da habe ich halt auch gelernt bei den Battle of the Records, die wir ja gemacht haben über die Festivals. Leute, checkt das mal gerne aus bei TikTok und Instagram und so. Das ist ein sehr, sehr schönes Format, wo wir Bands quasi Alben vorgelegt haben und die sollten halt einfach immer jeweils quasi ein Battle zwischen zwei Alben machen, welches ihnen besser gefällt oder ja, einfach das. Und da hatte ich auch Dies Today immer mal wieder drin und selbst der Spencer von Under Oath hat mit Dies Today nicht viel anfangen können, wo ich dachte, ist dieselbe Zeit gewesen, mehr oder minder. Und das fand ich dann halt, also deswegen kam die für mich gar nicht in Betracht. Das ist für mich ein absolut persönliches Ding. Liebe diese Band, aber also so groß für die Szene, einflussreich, vielleicht im lokaleren Bereich in den USA, aber hier für Deutschland eher weniger.
Also wenn wir mal gerade, ich finde es gerade ein gutes Stichwort, wenn wir gerade bei Deutschland sind, und das ist auch etwas, was ich nachgeguckt habe, natürlich, weil es um die Jahreszahlen ging. Caliban und Heaven Shall Burn sind schon verdammt lange dabei. Und
absolut.
Ja, Caliban hat schon in den Ende der 90er damit angefangen. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin aktuell kein Fan von den aktuellen Caliban-Sachen. Das kann man mir, glaube ich, auch nicht verübeln. Aber wenn man sich mal so die ersten Sachen anhört, erste Album, die Split-EP mit Heaven Shall Burn, die waren, ich würde fast schon sagen, die waren mit an der Speerspitze, was diesen Sound damals anging. Ne? Ich glaube, Heaven Shall Burn haben sich lange so ein bisschen schwer getan, sich damit zu assoziieren und wollten immer mehr im Melodic Death Metal gesehen werden, aber gerade Caliban, wirklich sehr, sehr gute Alben. Und lustigerweise sind die auch tatsächlich, die Sachen sind irgendwie rübergeschwappt nach Amerika. Also Caliban habe ich schon ein paar Mal gehört, dass das gerade die früheren Sachen jetzt auch in diesem Revival des Ganzen irgendwie wieder Thema geworden ist bei den Leuten. Und also gerade Deutschland hatte, wenn man mal die deutschen Big Four of Metalcore nennen würde, wäre es ja Heaven Shall Burn, Caliban, Nera und Maroon.
Ich habe nur
Maroon gewartet noch. Ja, das waren absolut. Die vier, die einfach Metalcore in Deutschland gemacht und geprägt haben. Und ich denke, viel mehr kann man dazu auch einfach nicht sagen, weil es auch eine sehr persönliche Sache manchmal ist für die Leute. Nicht? Und das haben wir in den Kommentaren gesehen. Ich würde mal gerade kommen, ich gucke noch mal gerade kurz auf Instagram, was wir da noch haben. Vielleicht haben wir noch irgendwas übersehen. Da habe ich auch auf jeden Fall gelesen, dass die Aussage mit Converge mit dabei war. Das fand ich sehr, sehr gut. Das fand ich sehr, sehr schön. Dass es mit bedacht worden ist. Natürlich dann die ich am Anfang erwähnt hatte. Bad Omens, Bring Me the Horizon, Parkway Drive. Das waren alles so genannte Namen, die gefallen sind.
Buried Tomorrow lese ich hier gerade. Buried Tomorrow,
klar. Auch schon lange im Game dabei. Sind wirklich lange dabei. Auch hier All That Remains, Bullet for Valentine haben wir hier noch ein paar Mal. Breakdown of Sanity. Lustigerweise, ich verstehe, die sind nicht schlecht, aber ich verstehe manchmal nicht den Ruf und den Epos, den die, also es wirkt immer so ein bisschen verklärt, weil sie vielleicht so wenig releasen oder immer so ab und zu mal da sind, dann wieder verschwinden. Aber die haben hier in Deutschland eine relativ große Gemeinde tatsächlich, was das angeht.
Aber ist das nicht, kommen die nicht auch aus Österreich?
Aus der Schweiz kommen sie.
Aus der Schweiz, ne? Ja, genau.
Genau. Fand ich aber lustig, weil die halt, also kommerzieller Erfolg eigentlich nicht so riesig war von denen.
Nee.
Deswegen finde ich es aber cool, dass die immer wieder hier in Deutschland irgendwie Anklang gewinnen an das Ganze. Es spiegelt sich sehr viel wieder. Es kam jetzt nochmal While She Sleeps, wobei While She Sleeps, finde ich, im Kontext dann doch eine sehr junge Band noch sind und auch von den Erfolgen jetzt noch nicht so groß sind. Ne? Also die sind ja, glaube ich, irgendwann 2010 aufgeploppt. Mike, korrigier mich da, ich weiß, du hängst da ein bisschen
dran. Nee, also ich glaube, das mit jung, also kannst du natürlich auch über Bad Omens sagen oder so, aber While She Sleeps tun sich einfach immer schwer, so das nächste Level zu erreichen, habe ich das Gefühl. Also sie werden so ein kleines bisschen größer immer von Album zu Album, aber so richtig den Sprung schaffen sie dann letztendlich auch nicht. Also es Ist ein bisschen okay. Schade drum.
Heißt also, wenn Boom Horizon, Parkway Drive, Architects und Bad Omens die Big Four sind, dann sind Why She Sleeps die Exodus des Metalcore quasi.
Ja, keine Ahnung.
Ja. Gut, ich denke, dazu haben wir jetzt aber auch genug gesagt zu dem Thema. Ich fand das eigentlich ganz spannend, diese Vorarbeit, sich damit zu beschäftigen, sich da reinzuwühlen in die ganzen Songs und ganzen Alben. Also ich fand das wirklich interessant. Ich kann jedem ans Herz legen, sich mal mit den Ursprüngen des Ganzen mal auseinanderzusetzen. Ich habe irgendwie jetzt in letzter Zeit sehr viel, auch abseits des Themas, mich damit reingehört, und ich entdecke gerade sehr viele coole neue Alben, die ich einfach nie auf dem Schirm hatte, weil ich einfach auch nicht in der Zeit war, wo sie rauskamen. Mhm. Macht das mal auf jeden Fall. Folgt einfach mal dem Pfad, wenn ihr jetzt schon so ein paar Namen vielleicht aufgeschnappt hat von uns, geht mal da einfach weiter. Ihr werdet sicherlich was finden. Ich kann, mir würde jetzt Misery Signet zum Beispiel noch einfallen, was wir nicht erwähnt hatten. Zum Beispiel ganz wichtige Band. Oder Still Remains oder Hope's Fall.
Oh, geil.
Sau.
Oh, geil.
The Agony Scene. Also es sind wirklich so viele Metalcore-Bands aus der Zeit, die dann noch echt nicht erwähnt worden sind und die man mal reinhören sollte, weil das wichtige Bands sind einfach für die ganze Szene, wenn man den Sound betrachtet. Gut, Mike. Nächste Folge machst du. Nächste Folge kümmern wir uns mal um die um den Nachwuchs so ein bisschen der Big Four, würde ich sagen.
Gerne.
Und schauen uns das Ganze mal an. Bis dahin aber machen wir natürlich erstmal mit unserer Spotify-Playliste weiter. Und lieber Mike, du darfst natürlich anfangen.
Gerne. Hi Vies ist eine britische Band, die ich bin mir nicht sicher, ob ich sie schon mal im Podcast erwähnt habe, aber die jetzt demnächst ein neues Album veröffentlichen werden. Und da kam vor kurzem die Single Mind's a Lie raus. Und Hi Vies ist so eine, die sind irgendwo zwischen 90s Alternative Grunge und Hardcore einfach. Also letztendlich passt es ganz gut zu Drug Church. So.
Irgendwer hat mal auf Twitter geschrieben, hey, wie sind einfach Oasis mit Breakdowns?
Ja, das trifft's auch. Also sie machen auch live, weißt du, sie spielen dann einfach so einen seichten Song und dann irgendwann so, and this is for the Hardcore Kids. Es gibt so eine Aufnahme vom Hurricane oder so. Geil. Und da stehen halt alle so, what? Was? So, dann legen die halt voll los.
Ich liebe mega das.
Mega geil.
Ja.
Und Mind's a Lie ist aber halt, hat auch so ein bisschen diesen britischen 90s Synth-Dance-Kram so mit drin. Super spannend. Ich werde eine Review über die Platte schreiben, hab noch nicht ganz reingehört, aber ich mag die Band echt so vom Sound her. Ich bin ja auch so Oasis-Fan, so das passt ganz gut für mich.
Ja, das passt sehr gut.
Dann State Champs haben einen neuen Song rausgebracht. Light Blue ist auch so ein bisschen wie Stories So Far, wenn sie mal ein bisschen was ruhiger sind. Ist halt das Pendant jetzt zu von State Champs einfach. Hat auch so ein bisschen was Alternative-mäßigeres. Ist kein straighter Pop-Punk. Passt für mich ganz gut so zum Herbst. Klingt auch ein bisschen sommerlich, aber ist ein schöner Herbstsong. Und jetzt hast du mich gerade natürlich so voll woanders hingejagt. Ich werde jetzt noch was von Across Five Aprils reinjagen.
Oh, okay.
Ist eine völlig vergessene Band, leider. Aber hat mich wirklich damals sehr, sehr, sehr lange verfolgt. Und ich glaube, da nehme ich den Song Pawn Shop Promises.
Junge, Alter, was ein Name.
Das ist, Die ganze Platte A Tragedy in Progress ist wirklich das ist wirklich mit 2000er Emo Metalcore in a nutshell mit so Interlude Einsprechern von irgendwelchen Filmen, so, weißt du,
ja.
Ah, es ist so geil. Es ist wirklich auch teilweise sehr cheesy emotional, so ein Akustik Track namens A Year From Now, wo es einfach nur darum geht, so, na, was hätte aus uns werden können, ne? Weißt du, so, a year from now.
Geil.
Ja, was auch immer. Also, ich liebe die Platte, habe ich sehr, sehr viel damals gehört. Ja, genau.
Cool, sehr, cool. Sehr cool. Ich beginne mit einem ehemaligen Gast von uns, mit dem lieben Hakan, aka Haxan, hat eine neue Single rausgehauen, die da heißt Permanent. Ich bin echt sehr großer Fan von seinen Beats, die er da nutzt. Ist natürlich ein Hip-Hop-Thema wieder, abseits von Cora Winter. Sein Solo-Ding ist wieder Hip-Hop und es gefällt mir einfach. Ich mag den Beat einfach. Der ist so komisch, der ist so schön anders und so schön unorthodox und ja, keine Ahnung. Ich mag es einfach. Also Permanent von Haxan. 303 übrigens, wie er jetzt heißt. Nicht nur Haxan. Dann nehme ich, wenn wir schon mal so ein bisschen in Richtung der nächsten Folge dann schielen wirklich, nehme ich von der Band 156 Silence den Song Character Development Cold Start. Ich finde das eine sehr spannende Situation, eine sehr spannende Idee, um Metalcore zu interpretieren. Es ist sehr moody, es ist sehr düster, es hat einen unglaublich beklemmenden Vibe und auch das Albumcover sieht einfach super beklemmend aus mit diesem Gesicht, was ihr da seht. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, das könnte, also ich finde das interessant. So neben Boundaries sind das so zwei Bands, in die ich sehr viel Hoffnung stecke, dass da was Neues draus wird und was Großes draus wird tatsächlich mit sehr vielen interessanten Sounds. Und dann wollte ich jetzt gerade noch mal gucken hier. Ich hatte mir gerade noch diese Metalcore Classics rausgesucht, diese Playlist, weil ich hier sehr viel gehört habe tatsächlich. Aber ich mach was anderes. Und zwar, wenn du schon eine Band nimmst, die deiner Meinung nach schon total vergessen ist, dann nehme ich auch eine Band, die meiner Meinung nach total vergessen ist. Und die widme ich dem lieben Erik, unserem DJ-Kollegen, weil der schon mal T-Shirts von denen trägt tatsächlich.
Ah.
Shai Hulud. Als Thema, die auch irgendwie so mit an der Forefront, was diesen Metalcore anbetrifft, irgendwie waren. Also sie waren immer mehr dem Hardcore zugewandt, aber sie hatten irgendwie immer Metalcore mit drinne. Und von deren Album Heart Once Nourished with Hope and Compassion, super positiver Name, nehme ich den Song My Heart Bleeds the Darkest Blood. Und habe ich heute irgendwie gehört, als ich diese Metalcore Classics durchgehört habe, geil. Einfach nur geil. Also es ist sowas, ach, warum gibt's sowas eigentlich nicht mehr so?
Ja.
Geiler Sound, geiles Ding und ja, von 97 übrigens. Auch relativ.
Junge, ey.
Ja. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch, Mike. Wir haben es geschafft.
Ja.
geschafft. wir haben die Festivalsaison tatsächlich irgendwie erfolgreich hinter uns gebracht, um das mal kurz anzusprechen. Ich würde ganz gerne die Leute nochmal darauf hinweisen, dass wir auch wieder mit den Partys unterwegs sind. Wir sind, jetzt startet wieder unsere große Herbstoffensive, wenn du so möchtest. heißt, wir werden wieder ganz Deutschland irgendwie bespielen. Wir sind jetzt an dem Wochenende vor dem Release sind wir jetzt in Dortmund und Dresden. Wir kommen auch noch nach Münster. Da sind wir beide zum Beispiel das nächste Mal.
Ja, da bin ich auch mal wieder dabei.
Genau,
ja.
Ist der Mike auch in Münster mit dabei. Ist es sogar ein Special?
Das ist die BMTH Leaky Park Party.
Ah, siehst du?
Ja, ja. Ich bin schon ganz gespannt darauf. Ich habe das noch nicht aufgelegt. Also es wird interessant.
Wird interessant. Wenn ihr euch das mal im Live angucken wollt, kommt da einfach vorbei.
Am Tag davor, am 10. oder 11. ist Hannover. Da bin ich auch.
Genau, Hannover machst du. Wir haben noch Hamburg bald wieder. Köln ist wieder in Reichweite quasi. Die Kollegen fahren noch nach Augsburg, waren zuletzt noch in Leipzig. Also wir sind wieder sehr aktiv unterwegs und versuchen den, wir sind eigentlich, glaube ich, fürs komplette Jahr ausgebucht jetzt, die nächsten Wochenenden. Und kommt vorbei, würde uns freuen. Ne? Aber sagt Hallo, wenn wir da stehen, wenn wir da, vor allem in Münster, wenn wir beide da sind, kommt ihr bei beidem einmal vorbei, sagt Hallo.
Ja,
und
jeweils ein High Five abholen.
Genau, holt euch ein High Five ab und zeigt uns nochmal, ob ihr eure High Kicks geübt habt. Mike, hast du noch irgendwas als Schlusswort für uns?
Immer schön die Nase putzen, Hände waschen und schön gesund bleiben. Gerade werden alle krank um mich herum.
Ja.
Und das erspart euch mal bitte, auch wenn es jetzt langsam kalt wird.
Und mehr Gemüse essen.
Mehr Gemüse essen, mehr genau. Gemüse. Ansonsten bleibt nett, checkt die Socials, Morecore Podcast bei Instagram, Spotify. Wie gesagt, könnt ihr uns auch schreiben, Feedback geben, wenn ihr die mobile App nutzt. Und erzählt gerne weiter und hört einfach gerne beim nächsten Mal wieder zu. Vielen Dank fürs Einschalten.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.